Wir sind im zweiten Glaubensgrundsatz und ich möchte kurz wiederholen, was wir letztes Mal so richtig gern dabei versucht haben zu klären. Nämlich, dass, was ist der Unterschied zwischen Zuverlässigkeit und Irrtumslosigkeit? Das war sozusagen letztes Mal das Thema schlechthin. Und da haben wir zunächst einmal erklärt, dass Zuverlässigkeit ist subjektiv zu überprüfen. Zuverlässigkeit kann ich persönlich überprüfen, zum Beispiel an der Bibel, mit Bibelstellen, und das ist das Zeugnis, Jesus antwortete. Das heißt, es sind ganz konkrete Antworten aus der Bibel. Die kann ich persönlich überprüfen, daher ist es subjektiv. Das ist auch ganz wichtig, dass wir so etwas tun können, weil woher sollten wir sonst wissen, dass sozusagen ich sicher sein kann im Glauben. Also brauche ich hier meine Sicherheit, und das ist die Zuverlässigkeit. Was ist aber die erfüllte Prophetie, gehört da auch dazu. Aber was ist Intuitionslosigkeit? Irrtumslosigkeit ist ein bisschen was anderes, das ist sozusagen die objektive Aussage, die ich persönlich zunächst einmal gar nicht überprüfen kann, aber damit ich eine subjektive Überprüfung machen kann, brauche ich irgendeinen objektiven Maßstab. Ich muss wissen, wo ist mein Level. Und dieser Level ist auch in der Bibel gegeben, denn dieser Level wird von Gott bestimmt, den kann ich nicht bestimmen. Ich kann mich vielleicht über diesen Maßstab Gottes aufregen. Ich kann sagen, den will ich nicht, oder der ist mir zu eng, oder ich möchte eine große Weite, oder was auch immer. Ich kann das immer wieder sagen, mag ich nicht, das ist möglich. Aber deswegen kann ich den Maßstab nicht verändern, weil der Maßstab nicht von mir veränderbar ist. Das heißt, ich habe einen Maßstab von Gott bekommen und den kann ich entweder akzeptieren oder eben nicht. Das ist die einzige Möglichkeit, die ich sozusagen mit dieser objektiven Aussage habe. Das heißt, ich muss also anerkennen, dass in der Bibel objektiv kein Fehler drinnen ist. Auch wenn ich es nicht überprüfen kann, ist trotzdem kein Fehler drin. Auch wenn ich vielleicht vieles nicht verstehe, ist trotzdem kein Fehler drinnen. Auch wenn ich meine, dass ein Widerspruch drin ist, ist trotzdem kein Fehler drin. Das heißt, alles, was ich mir eigentlich dazu denke, zu diesem Maßstab, ist alles menschlich gesehen und subjektiv. Und das ist immer einen objektiven Maßstab zu prüfen. Wenn wir so fragen, woher wissen wir das, dass also das ein objektiver Maßstab ist, dann haben wir eigentlich eine einzige Antwort. Jesus selbst, Gottes Sohn, Jesus Gott und Mensch, hat es bestätigt. Jesus hat immer wieder die Bibel zitiert, bei Anfechtungen, bei Fragen, bei Aussagen, bei Erklärungen, hat er immer wieder die Bibel zitiert. Und hat der Herr sozusagen von sich aus gesagt, sie ist objektiv. Das ist mein Maßstab, an dem ich handle. Und deshalb, weil sie zuverlässig und irrtumslos ist, die Bibel, ist sie für mich auch die einzige und ausschließliche Autorität. Das heißt, egal was irgendein Wissenschaftler oder irgendein anderer was sagt, eine wissenschaftliche Autorität kann nie die Autorität der Bibel sozusagen einschränken. Die Autorität der Bibel steht immer über wissenschaftlichen Aussagen. Schon allein deshalb, weil wissenschaftliche Aussagen, die zunächst einmal gemacht wurden, sind sehr häufig auch wieder nicht nur widerlegt, sondern verworfen worden.
Und nicht genau genommen.
Das auch. Aber als bestes Beispiel dafür, dass sogar auch sozusagen kirchliche Würdenträger sich da total geirrt haben, ist sozusagen das geozentrische und heliozentrische Weltbild. Wie lange wurde eigentlich von Kirchenautoritäten aufgrund der Bibel, das heißt, sie sagten, die Bibel hat das gesagt, hat geheißen, die Erde ist eine Scheibe. Und wir dürfen ja nicht über den Rand hinaus, weil sonst fallen wir dort in den Abgrund. Und was weiß ich, was Tolles dazu ist. Dabei hatten schon die alten Griechen erklärt, die Bibel ist eigentlich eine Kugel. Entschuldigung, ja. Okay, verzeihung. Richtig. Ich bin so froh, dass ihr munter seid. Also die Erde, also die alten Griechen haben das schon also festgestellt, dass die Erde eine Kugel ist und zum Beispiel wurde es also Ende der von Samos, wurde es also, ist ein Grieche gewesen, der hat also sogar den Umfang der Erde hat er berechnet. Und das war unheimlich, das war ungefähr 1500 vor Christus, der hat das bereits damals also festgestellt. Das war also überhaupt kein Problem für den, aufgrund von Messungen über einen Obelisken. Und der ist dann verworfen worden wieder. Ne? Okay, gut. Das heißt sozusagen, Das ist eine Sache der Wissenschaft. Heute ist die Psychologie wieder diejenige, die sozusagen einen wesentlichen Vorsprung hat. Und das sagt zum Beispiel, die Psychologen behaupten heute, also die weltlichen Psychologen vor allem, behaupten, der Mensch hat einen guten Kern und irgendwo muss er den halt herausbringen. Und was sagt die Bibel dazu? Die Bibel sagt, der Mensch ist durch und durch böse, aus, da gibt es keinen guten Kern drin. Also wir sehen hier, es sind einfach hier Angriffe gegen die Bibel. Und gerade gegen diesen zweiten Glaubensgrundsatz sind die Angriffe besonders groß. Denn, wie heißt der zweite Glaubensgrundsatz? Wir bekennen uns, ist auf jeden Fall nicht gut. Wir bekennen uns zur göttlichen, wir bekennen uns zur göttlichen Inspiration der ganzen Schrift. Ja, bitte, okay, entschuldige, dass ich heilig nicht gesagt habe. Der ganzen heiligen Schrift. Ihrer völligen Zuverlässigkeit und Irrtumslosigkeit in den Urschriften und, jetzt kommt was weiter, und einer einzigen Autorität in all ihren Aussagen. Damit haben wir alles zusammengefasst in diesem Glaubensgrundsatz. Und gerade der ist der Glaubensgrundsatz, der heute am meisten angegriffen wird. Und ich behaupte einmal, nicht nur heute, sondern dieser Grundsatz des Glaubens wurde gleich am Anfang, gleich die erste Frage, die gestellt wurde, war bereits ein Angriff gegen diesen Grundsatz. Wie hat die erste Frage gelautet, die da sozusagen, sollte Gott gesagt haben? Und damit ist eigentlich ganz klar. Das heißt, von Anfang an wurde sozusagen das Wort Gottes, wurde prinzipiell einmal angegriffen. Das heißt, von Anfang an wurde eigentlich das Wort Gottes in Frage gestellt. Ist ja logisch. Das Einzige, was Gültigkeit hat, wenn ich selbst jetzt höher sein will, muss ich das in Frage stellen. Ist völlig klar. Und leider muss man dazu sagen, ist der Mensch eben auf diese Frage hereingefallen. Und ich möchte jetzt nicht den Adam da beschuldigen oder die Eva, sondern wenn ich an der Stelle wäre, hätte es genauso gehabt. Das ist einfach so. Deshalb sind wir alle in Sünde geboren. Wir haben diese Urschuld des Nichtbeachtens des Wortes Gottes, des Infragestellen, des Zweifels an dem Wort Gottes, das haben wir alle miteinander gekriegt. Und deshalb müssen wir sozusagen uns zunächst einmal beschäftigen damit, was sagen denn heute die Leute in Bezug auf diese Fragestellung, den Zweifel, den wir sozusagen immer wieder gegen die Bibel hören. Nur ich möchte da ein paar praktische Beispiele anführen. Die habe ich ganz bewusst nicht aufgeschrieben. Das heißt also, wenn jemand das aufschreiben möchte, dann ich werde es langsam erzählen. Die erste Frage heißt immer, wer garantiert mir, dass die Bibel von Gott geschrieben ist? Ist sofort der Zweifel da, nicht? An wem wird gezweifelt? An Gott. Ganz klar. Nächste Frage heißt, wer weiß, ob die Bibel fehlerfrei ist? Nachdem die Bibel von Gott sozusagen inspiriert wurde, haben wir gesagt, oder? Inspiriert wurde, ist wieder gegen wen ist der Angriff da? Wieder gegen Gott. Oder, wer sagt, dass der Glaube an die Bibel der einzige Glaube ist? Was heißt das wiederum? Na, gibt es nicht mehrere Götter? Gibt es nicht andere auch? Nächste Frage. Was machen die Menschen, die keine Bibel haben? Das ist überhaupt eine super Sache. Das heißt also, nicht mich fragen. Frag einmal die, die keine Bibel haben. Die sind viel interessanter. Nicht mich du segieren. Mit Evangelisieren und Evangelium da bringen. Nicht? Geh zu den anderen. Das ist eine ganz super Sache. Nicht? Das ist also ein Ablenkungsmanöver. Oder, ich glaube an die Bibel. Ja, das ist ja nichts Schlechtes. Ja, und es ist sogar richtig, was in ihr steht. Was ist dann da für eine komische Frage? Aber wer sagt mir, dass es auch richtig interpretiert wird? Das ist nur so. So hinten herum. Das heißt, es ist hier ein dauernder Angriff gegen Gott. Auch wenn der Mensch noch so irgendwie von hinten, holländisch das Ganze macht. Also ist the same in nicht gehört. Soll ich dir erklären, was holländisch heißt? Die Holländer heißen immer van. Van der Broek, das ist holländisch, wenn du van hinten kommst. Okay. wieder was dazugelernt. Okay. Also, wenn wir mit diesen Fragen konfrontiert werden, müssen wir auch irgendwie antworten. Und das ist das, was ich euch heute ein wenig bringen möchte. Wie gehen wir mit solchen Fragen um? Ganz praktisch. Nun, das Erste, was wir da machen sollten, nicht aufregen. Oder so Behauptungen aufstellen und sagen, aber ich sage dir und die Bibel und was weiß ich. Vergiss, weil da hört niemand mehr zu. Sofort klappern, wenn der Spinner Fundamentalist und was weiß ich. Was uninteressant. Sondern hier, interessant. Eine interessante. Woher haben Sie eine solche Information? Ja, da, jetzt muss er kommen und sagen, aha, woher habe ich das? Hören, sagen und so weiter. Das beginne ich mit auch hören, sagen und so. Gilt das als Rechtsprechung und so? Dann hat man schon zumindest eine Gesprächsbasis. Das heißt, es geht darum, zu hinterfragen, weil Sie Menschen, diese Aussagen über die Bibel, haben Sie das aus der ersten Hand, aus der zweiten Hand, aus der dritten Hand, aus der x-ten Hand, aus der millionsten Hand, wurscht, und ist ehrlich. Und in den meisten Fällen stellt sich da nämlich heraus, dass dieser Gesprächspartner irgendwelche Beweise aufführt, ohne sie je selbst geprüft zu haben. Aber weil es einfach modern ist, gegen die Bibel zu sein, sind die meisten dafür und haben super Gesprächspartner. Jetzt stehst du natürlich allerdings allein da. Mit dem musst du aber auch rechnen. Dass du hast einen Haufen Leute, die alle der gleichen Meinung sind und du musst jetzt da stehen als kleiner Wurm und musst dich sozusagen behaupten. Das Erste, was du in solchen Fällen tun solltest, das ist das, was der Nehemia auch gemacht hat. Ein Stoßgebiet zum Herrn, was hat der Nehemia gesagt? Herr, hilf. Das ist auch hier. Das ist das Erste, was du machen kannst, und dann sagst, Herr, hilf, und vor allem schenkt mir jetzt Geduld. Und Barmherzigkeit. Weil sonst komme ich nicht, sonst komme ich da nicht weiter. Sonst gehe ich in Rage. Und dann ist aus, wenn ich in Rage bin. Ich weiß, dass es ein Arsch ist. Okay. Das heißt, noch einmal möchte ich sagen, niemals mit eigenen Behauptungen beginnen. Niemals. Und schon gar nicht, dass du sagst, und Jesus sagt ja, das zählt null in solchen Fällen. Also, wie gehen wir dann nämlich vor, wenn also wir wissen, dass diese Menschen es eigentlich auf keinen Fall an der Bibel oder an Gottes Wort geprüft haben? Wie gehen wir dann vor? Dann ist es möglich, dass man ein bisschen sozusagen auch weltliches Wissen hat. Da ist es nicht schlecht, wenn man sich ein bisschen auskennt. Zum Beispiel in der Archäologie. Archäologie ist derzeit ein unheimlich gutes Thema in Bezug auf Bibel zu bestätigen. Ich sage jetzt nur bestätigen, nicht beweisen. Beweisen kannst du es nicht, aber bestätigen. Bestätigen. Wieso? Interessant ist nämlich, dass die meisten Archäologen, wenn sie sozusagen aus alttestamentliche Ausgrabungen machen wollen, dass sie dort zuerst die Bibel hernehmen, dort nachlesen und dann tatsächlich dort finden, wo sie ist. Das ist das Erste, was sie machen. Das heißt offensichtlich, die Archäologen selber glauben an die Bibel. Und das Nächste ist, auch die Ausgrabungen selbst haben immer noch das, was in der Bibel steht, bestätigt, haben nie widerlegt. Das beste Beispiel ist die 300 Jahre in Ägypten. Das sozusagen die ägyptische Chronologie musste aufgrund der Ausgrabungen sozusagen neu geschrieben werden, weil es haben in der ägyptischen, weltlichen Chronologie 300 Jahre gefehlt und das haben sie immer hergenommen. Deswegen ist die Bibel falsch, weil die Bibel hat die 300 Jahre drin. War hochinteressant. Sie mussten es dann umschreiben. Also Archäologie ist eines zum Beispiel. Das nächste ist, auch das ist, naja, zwischen dem, wo die Bibel geschrieben wurde und dem, was wir haben, da liegen ja Jahrhunderte dazwischen. Cool bleiben, cool, ganz cool, schau, ganz cool. Aha, ja, wie ist denn das? Was sind denn, wann wurde denn, dann fragst du einmal so, was schätzen Sie, wann wurde denn die Bibel geschrieben? Da kommen die wildesten Aussagen. Na, dann hüpfst du ein bisschen und sagst, naja, eigentlich war das Neue Testament, war dann eigentlich zwischen 55 und 100 war es fertig. Das heißt, Jesus ist ungefähr 30, 33 nach Christus gestorben. Von 55 bis 100 ist eigentlich das ganze Neue Testament entstanden. Das Alte Testament noch viel früher. Also das heißt, die ganze Bibel war eigentlich 100 nach Christus war sie fertig. jetzt sagst du, okay, die Urschriften haben wir nicht mehr, das stimmt. Aber die ersten Abschriften, die wir haben, sind 130 nach Christus. Das heißt, wenn es bis 100 geschrieben ist, 30 Jahre später haben wir die ersten Kopien. Und zwischen 150 und 150 und 400 nach Christus haben wir insgesamt 14.000 Kopien. Das heißt, wir haben einen solchen Stand an Urschriften eigentlich. Na, Urschriften kann ich jetzt sagen, das sind Abschriften, an sehr alten Abschriften. Das ist das versucht seinesgleichen. Kein anderes Buch hat eine solche Fülle an Abschriften. Und jetzt natürlich, je mehr du solche Abschriften hast, umso mehr kannst du natürlich vergleichen, was drinnen steht. Und kannst sagen, aha, der hat jetzt das richtig geschrieben oder der nicht, oder da ist ein Beistift für sogenanntes Komma Johanneum da hinein und so weiter. Aber das sind lauter Kleinigkeiten. Diese kleinen Abänderungen, die sind meistens bei völlig nebensächlichen Sachen. Bei den Prinzipien ist nie ein Fehler. In allen Abschriften. Bei den Prinzipien nie ein Fehler. Und jetzt sagst du, okay, das ist die Bibel, das zählt aber nichts, weil für sie sind ja mehr oder weniger, na 30 Jahre sind 30 Jahre. Ich meine, wir müssen schon bedenken, in 30 Jahren kann man viel sein. Okay, gut, kein Problem. Na, nehmen wir einen griechischen Lehrer, einen griechischen Philosophen, der also sogar den Alexander den Großen unterrichtet hat, nehmen wir Aristoteles. Nun, Aristoteles hat ja bekanntlich sehr viele Aussagen gemacht. Und jetzt überprüfen Sie einmal, der hat circa gelebt 300 vor Christus. Und was schätzen Sie denn, wie alt die ersten Abschriften vom Aristoteles sind? Und 300, wenn Sie sagen 30 Jahre, na gut, vor Christus, dann war 270 vor Christus. Ja, 100 vor Christus. 100 nach Christus. Müssen wir ein bisschen drauf haben. 1000 nach Christus sind die ersten Abschriften. 1000 nach Christus sind die ersten Abschriften von Aristoteles. Das heißt, und von diesen alten Kopien gibt es überhaupt nur 5 Stück. Aber das wird geglaubt. Das ist Aristoteles. Da fällt Eisenbahn. Und sagst du, na gut, Aristoteles interessiert sich nicht sehr. Ich sage, das liest man heutzutage nicht mehr in der Schule, weil Altgriechisch hat kaum mehr. Aber Latein kann man. Latein gibt es noch. Latein, nehmen wir einen Cäsar, kennt jeder. Große Feldherr, war nicht anders, Asterix und Obelix, da haben wir einen Cäsar drinnen. Also jeder kennt sozusagen den Cäsar. Nehmen wir den Cäsar her. Der Reno Gallico. Haben alle lernen müssen, die Latein noch gemacht haben. Der Reno Gallico. Sozusagen der Gallische Krieg. Asterix Obelix, nicht? Wird das gut beschrieben da drinnen. Gallische Krieg. Der Gallische Krieg wurde sozusagen, also vom Cäsar 50 vor Christus, war das ungefähr. 50 vor Christus. Da war sozusagen dieses rebellische, gallische Dorf, 50 vor Christus. Und jetzt kannst du wieder fragen, 50 vor Christus, wann ist die älteste Abschrift? Kein Problem, gehen wir wieder 100 nach Christus. Nimmst 200, muss man drauf gehen. 800 nach Christus ist die älteste Abschrift. Und das ist leicht zu merken, 800 nach Christus und es gibt nur 8 Abschriften. Aber das wird geglaubt. Das musst du in der Schule lernen und was weiß ich was. Und wie, du kannst es nicht gescheit übersetzen, hast keinen Binge und so. Binge hat zu viel gefüllt, nicht genügend Sätzen. Also, wir sehen hier, das wird geglaubt. Und das, was eigentlich 14.000 Abschriften nur 30 Jahre später. Hast keine Chance. Gut. Wenn wir uns jetzt sozusagen hergehen, und so sagen, wie ist denn das für uns? Warum sollen denn wir wirklich fest der Überzeugung sein, dass die Bibel Gottes Wort ist? Na, dann ist für uns zum Beispiel die erfüllte Prophetie. Und wer sich erinnert, ich habe da einen ganzen Kurs gehalten, der Messias in beiden Testamenten, die dabei waren, wie viele Prophetien da erfüllt sind. Das sind circa 350 Detailaussagen über das erste Kommen. Und eingetreten. Also daher, die Bibel, das, was sich jetzt sozusagen gefragt wird, Gottes Wort und Gott angetrieben wird, können wir, wenn wir uns ein bisschen noch mit der Weltliteratur beschäftigen oder mit dem weltlichen System, können wir eigentlich eigentlich zumindest hinterfragen lassen. Jemanden, der nicht will, nutzt das gar nicht. Du kannst das erzählen, und wenn er, nicht, wenn er sagt, für mich gilt es trotzdem nicht, dann mach einen Punkt und dann rede über das Kochen oder was für das Problem. Das ist gescheiter, wenn man es dann mal weiter ist. Spielt ja keine Rolle. Nächste Frage, auch die ist sozusagen etwas holländisch. Wieder. Die Bibel kann man ja nicht mit sich selbst auslegen und beweisen. Das ist doch ein Zirkelschluss. Im Prinzip hat man recht. Ich kann nicht sagen, du hast graue Haare, weil du 70 bist. Und dann sagst du gleichzeitig, du bist 70, weil du graue Haare hast. Das wäre ein Zirkelschluss. Es kann natürlich stimmen oder auch nicht. Ne? Bei mir stimmt es zufällig. Aber das hat das eine mit dem anderen nichts zu tun. Also ein Zirkelschluss. Ja, wie antworten wir hier, wenn sozusagen jemand mit dem Zirkelschluss daherkommt? Dann kannst du sagen, ja, du hast recht. Wenn die Bibel tatsächlich nur ein Buch wäre, dann hast du recht. Bist du sicher? Und da wieder, weißt du, immer wieder so sanftmütig, wie haben wir gehabt am ersten Gang, sanftmütig, ne? Und so haben wir alles gehabt, Geduld, ne? Kannst du wirklich schön halten an dir hin, immer wieder. Weißt du eigentlich, dass die Bibel, bist du sicher, dass die Bibel nur ein Buch ist? Ja, klar. Da muss ich dir leider korrigieren, denn die Bibel hat rund 66 bzw. 70 Bücher, je nachdem, ob man die Psalmen in 5 teilt oder nicht. Das ist wurscht im Prinzip. Und wird von 40 Autoren geschrieben, von 40 Schreibern, und über einen Zeitraum von 1500 Jahren. Und jetzt ist bei 40 Autoren in allen Büchern Zeitraum 1500 Jahre und kein Fehler. Und jetzt sagen wir mal, wie das geht. Ich habe dann insofern ein bisschen leichter, ich habe selber ein Buch geschrieben und ich weiß, wie das zustande kommt. Jedes Mal habe ich Fahnen heißt, das sind so Vorauszüge aus dem Buch, habe ich Fahnen gekriegt, die habe ich korrigieren müssen. Und da war, ich weiß nicht, mindestens 3 oder 4 Mal war immer dasselbe Fehler. Jedes Mal wird denselben Fehler wieder ausgebessert. Jedes Mal. Ich bin wieder drumgegangen in die Druckerei und dann hat es gesagt, ja, jetzt müssen wir drucken und sonst druckt. In der ersten Auflage war der Fehler drin. Ja. Ich habe, weißt du, warum, das war nämlich das, ich hatte keinen Einfluss drauf. Ich habe es 100 Mal korrigieren können, aber der Drucker, was weiß ich, hat gesagt, ich lasse die Lichtpause, der sitzt in der Mathematik, spielt ja keine Rolle, ob da was Falsches drin ist oder nicht. Ist ja kein Problem. Soll es sein halt, ne? Also, die war das wurscht. Ich hatte keinen Einfluss drauf. Erst wie die erste Auflage da war und sich die Leute dann aufgeregt haben, wie kann der, oder, dann ist auf mich gegangen und ich gesagt, bitte schauen Sie nach, bei den Fahnen, 4 Fahnen habe ich gerade korrigiert, es ist Ihr Job gewesen, beim Lektor habe ich das dann gemacht. Ne? Es ist Ihr Job gewesen, nicht meiner. Ich habe schon gemacht, ich habe meinen Job gemacht, Sie haben Ihren Job nicht gemacht. Also der Herr kommt nicht zu mir und sagt, ich was Falsches gleichen. Bei der Bibel geht das nicht. Weil Gott hat ja sozusagen die Allmacht, sein Wort so zu geben, wie es ist. Und an der Drucker oder wer auch immer, der das versetzen würde, was, dann kann es vielleicht beim Drucker sein, aber deswegen ist die Bibel noch immer richtig. In der Originalschrift war es noch immer richtig. Ne? Okay, also das ist zum Beispiel etwas, dass wir wirklich sagen müssen, die Bibel ist nicht nur ein Buch, sondern sie besteht aus vielen Büchern und aus vielen Schreibern. Und dann kannst du es nicht passen, von der unterschiedlichsten Natur, vom Hirten anfangen bis zum König. Kommt alles drinnen vor. Lauter Schreiber. Okay. Naja, dann kommt die nächste Frage. Die nächste Frage ist, ja, in der Bibel sind doch Übersetzungsfehler. Da kannst du das verkünden nicht und sagen, nein, das stimmt. Es gibt jede Menge Übersetzungsfehler in der Bibel. Also da darfst du es ja nicht verkünden und sagen, okay. Und dann kannst du nur fragen, ja, wie ist denn das? Hast du jetzt wirklich die ganzen 14.000 Schriften überprüft? Ob das jetzt sozusagen Fehler sind oder nicht. Oder hast du nur eine Bibel mit einer anderen verglichen und da waren jetzt Übersetzungsfehler. Und da ist jetzt die Frage, was für Bibeln hast du hergenommen? Hast du sozusagen Übertragungen genommen oder Übersetzungen? Dann würde ich dir einmal groß anschauen. Was ist der Unterschied zwischen Übertragungen und Übersetzungen? Übersetzung ist Übertragung, was ist das? Ne? Übersetzung heißt, also die Bibel, Altes Testament ist Hebräisch und Aramäisch geschrieben, Neues Testament ist Griechisch geschrieben, Bibelgriechisch. Das heißt, von diesen Übersetzungen in jede andere Sprache können natürlich Fehler passieren. Aber es gibt sozusagen wörtliche Übersetzungen und es gibt Interpretationsübersetzungen. Und diese Interpretationsübersetzungen, die heißen Übertragungen. Deswegen habe ich zum Beispiel nicht gern, wenn jemand vorliest aus der Guten Hoffnung. Oder, wie heißt die? Bibel im heutigen Deutsch und so. Das sind lauter Übertragungen, das sind keine Übersetzungen. Und das ist eben die Tragik. Wenn es jetzt das sozusagen nur Bibel liest, die so leicht zu lesen ist, heißt noch lange nicht, dass sie wirklich eine Übersetzung ist. In den meisten Fällen, wenn eine Bibel leicht zu lesen ist, sozusagen das ist wie ein Lesebuch, dann ist es in den meisten Fällen eine Übertragung. Weil eine Bibel, die du mehr schwer zu lesen hast, das ist eher eine Übersetzung, weil du musst nachdenken. Also das ist sozusagen zu dieser Frage. Ja, das nächste ist, naja, jetzt waren sozusagen in die Enge getrieben worden, sind mit der Bibel, jetzt kommt was anderes. Ja, es gibt doch viele andere religiöse Schriften. Es gibt doch viele andere religiöse Schriften. Was sagen wir da dazu? Ich kann auch wieder nicht sagen, nein. Stimmt auch. Nicht? Also kann man nicht sagen, nein, plötzlich oder was. Dann kannst du aber nur sagen, Moment einmal, wie ist denn das? Dessen, was viele andere gibt, sind die alle richtig und die Bibel ist falsch. Wie ist denn das? Gibt sozusagen die Quantität vor der Qualität? Oder wie meinen Sie sonst? Kaufen Sie ein Gammelfleisch? 3 Kilo? Weil es 3 Kilo sind? Oder kaufen Sie kein Gammelfleisch, weil es Qualitätsfleisch ist? Da ist Geld, da weißt du, sind Sie Geld. Da ist was anderes. Ne? Der Kumpel ist gut. Also ihr seht, ich versuche ja wirklich praktische Beispiele dazu zu bringen, damit wir also sehen, was es für uns bedeutet. Und letztendlich können wir auch sagen, alles was einen guten Namen hat, wird auch gefälscht. Der Euro hat momentan einen guten Namen, ist er daher wieder gefälscht. Ne? Ist ganz klar. Der Dollar hat schon lange keinen guten Namen, wird trotzdem gefälscht. Also das ist völlig wurscht im Prinzip. Gut. Aber eines müssen wir da schon dazu sagen. Sie haben recht, es gibt sehr viele religiöse Schriften. Aber die Bibel ist die einzige, die sagt, es gibt nur einen richtigen Weg. Nur ein einziger Weg ist richtig. Und das ist das, was in der Bibel steht. Und wenn er sagt, und wo steht es? Dann wäre nicht gut, wenn du sagst, weiß ich nicht. Das wäre nicht gut. Dann wäre gut, wenn du entweder die Bibel ausschlagst und dann zeigst, Johannes 14,6. Oder du sagst dem überhaupt den Vers. Ne? Ich werde vergessen. Dann sind manche sozusagen, die sagen, ja, aber wenn nur die Bibel sozusagen behauptet, sie hat einen einzigen Weg, na, das ist mir zu eng. Na, ich meine, das sind es mir nicht besser. Wenn ich nur eine Möglichkeit habe, also, ich möchte schon aussehen. Also, es ist mal zu eng. Ja, auch mit der Frage müssen wir uns beschäftigen. Dann ist immer die Frage, die wir uns sofort dann nachfragen müssen. Heißt für Sie, eng ist gleich falsch? Versteht man? Weil wenn für den bedeutet, eng ist gleich falsch, dann hast du gute Beispiele. Dann hast du super Beispiele. Dann fragst du am besten, wie ist das, lieben Sie Musik? Nicht lieben Sie Klassik, sondern lieben Sie Musik. Und dann sagst du, ist egal, ob du jetzt das sozusagen in ein klassisches Konzert oder in ein anderes Konzert gehst, die Musiker sind verpflichtet, ganz eng zu spielen. Was heißt das ganz eng? Sie haben so zu spielen, wie der Komponist es aufgeschrieben hat. Aber wenn es manchmal für meine Ohren nicht passt, aber sie haben genau das zu spielen. Das heißt, stell dir vor, in einem Konzert spielt jeder Musiker, was er will, weil das, was gut steht, ist ihm zu eng. Oder ich sage dann, böserweise, sage ich, der kriegt den Griff nicht zusammen. Muss einen anderen Griff nehmen. Spielt ja keine Rolle, weil wenn es eng ist, ist ja wurscht. Ne? Also da wird es sofort jeder aufschreien und sagen, das ist nicht kompositionsmäßig und. Ne? Okay, gut. Das heißt, du hast hier sozusagen sofort eine Möglichkeit zu zeigen, eng ist oft wichtig. Und wenn jetzt Musik nicht liegt, muss ich das auf andere sagen. Sind Sie schon einmal geflogen? Nicht aus der Schule. Sie schon mal mit dem Flugzeug geflogen. Stellen Sie sich vor, der Pilot würde seine Vorschriften als zu eng betrachten. Würden Sie mit einem solchen Piloten fliegen? Na, sind das nicht praktische Beispiele?
Sehr.
Also, ihr seht, das heißt sozusagen, wenn jemand die Bibel als eng sieht, heißt das noch lange nicht, dass sie falsch ist. Und schon gar nicht, dass man nicht die Enge auch bejahen muss. Und das ist es ja. Das heißt, wenn jemand jetzt sagt, der Weg, der einzige Weg, Johannes 14, 6, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, außer durch mich oder den durch mich, das ist egal. Das heißt, das ist der enge Weg. Wenn dort steht, niemand kommt zum Vater, dann ist nicht vielleicht, möglich oder andere auch. Funktioniert nicht. Also daher, niemand ist niemand. Und deshalb ist dieser Weg so eng gewählt, weil nur der Weg zum Vater führt. Und deswegen bin ich, ich bin froh über diese enge, weil ich brauche mich um nichts anderes kümmern. Wenn ich den Weg habe, dann bin ich am sicheren Weg. Alles andere brauche ich gar nicht mehr machen, weil das mache ich auch nicht. Alles andere macht dann derjenige, der den Weg kennt. Weil ich kenne den Weg im Prinzip gar nicht. Weil was sagt Jesus? Niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Wieso? Weil er der Einzige ist, der den Weg dorthin kennt. Also wenn das eng ist, dann muss ich sagen, dann bin ich eher nicht der Enge. Weil dann bin ich am sicheren Weg. Gut. Und wenn er dann immer keine Ruhe gibt, dann fragst du, ja, jetzt kannst du auch einmal eine Frage stellen. Sag, was stört dich an der Enge des Glaubens? Dann muss er wieder etwas Persönliches nämlich dazu. Oder er sagt, ich will nicht mehr reden. Das kann auch passieren. Ne? So ist es mir auch einmal passiert. Ich will nicht mehr reden. Da ist ihm dann zu eng geworden. Also was stört sich an der Enge des Glaubens? Und da wirst du in den meisten Fällen hören, dass das eigene Ich im Das Ich ist mehr als sozusagen das, was Gott sagt. Ich, der Mensch, will über Gott bestimmen. Und sobald ich, der Mensch, über Gott bestimmen will, sagt Gott, nicht. Funktioniert nicht. Die Bibel verlangt nämlich eine totale Veränderung des Menschen. Es tut weh manchmal, gebe ich zu, bei mir genauso weh getan. Aber es führt zum Ziel. Aber sie verlangt eine totale Veränderung des Menschen. Und wenn der Mensch diese totale Veränderung nicht haben möchte, dann ist halt alles zu Ende. Dann funktioniert es. Aber dann ist das eigene Ich im Wege, nicht Gott. Dann kommen sie wieder miteinander. Es gibt ja so viele Möglichkeiten, alles zu. Dann sagt, na, wie ist denn das? Da gibt es doch auch die verschiedensten Religionsstifter. Was ist denn dann mit denen? Da müssen wir eine Antwort haben, nicht? Da kannst du nur sagen, okay, welche kennen es, dann sollen sie aufzählen, was auch immer, ist völlig wurscht. Manche zählen sogar auf Mose auf, als Religionsstifter. Nicht aufregen, spielt keine Rolle. Los steht. Weil es geht nicht darum, ob jetzt Mose oder Buddha oder Mohammed oder wie sie auch immer alle heißen, ist völlig wurscht. Sondern es geht darum, dass du dann sagst, wissen Sie, richtig, es gibt einen Haufen Leute, die sozusagen irgendeine Religion gegründet oder gestiftet haben, aber Jesus war der Einzige, der für sich in Anspruch genommen hat, Gott zu sein. Kein anderer Religionsstifter hat von sich behauptet, er ist Gott. Und jetzt überlegen Sie sich, wenn ich sozusagen zu Gott kommen möchte, und ich jemanden habe, der sozusagen, ich bin da und ich bin Gott, wer mich sieht, sieht den Vater. Das heißt, ich bin da und daher hast du eigentlich Gott vor dir. Dann ist doch das gescheiter, wenn ich den Weg gehe, als von denen, die eigentlich nichts von Gott sagen, der ist irgendwo und der wird dann irgendwas machen und er hat mir irgendwas gesagt, damit ich das und das mache und du musst es machen. Das ist doch gescheiter, ich gehe gleich. Statt zum Schwindel, gehe ich zum Schmied. Und das ist Jesus Christus. Also ihr seht, gerade dieser Angriff gegen die Bibel ist ja beidschichtig. Zwei habe ich mal. Einverstanden? Es ist intolerant, sich in andere Kulturen einzumischen. Das ist das Nächste. Sozusagen, wie kommt irgendjemand dazu, dass er sozusagen das Evangelium in andere Kulturen hineinbringt. Du sagst, super, ich bin eigentlich ganz Ihrer Meinung, wenn Sie sagen, man soll sich nicht in andere Kulturen einmischen, dann ist es interessant, die ganze Welt mischt sich in alle Kulturen ein. Ich kenne keine irgendwelche machtpolitische Position, die sich nicht in irgendeine andere Kultur einmischt. Und dann kannst du aufzählen, wurscht was es ist, Amerika, Russland, wo auch immer, China, es ist völlig wurscht, jeder mischt sich irgendwo ein. Jetzt wieder Deutschland, mischt sich auch schon wieder ein, sogar Österreich mit nach Mali schicken und so. Also, es gibt nichts, was man nicht irgendwo sich einmischt. Und sagt, sehen Sie, aber okay, das ist politisch. Gehen wir zu was anderem. In Afrika war doch eine schlimme Zeit, wie die Pocken war. Und es hat jemand ein Serum gegen die Pocken erfunden und auch produziert. Und jetzt hätte er ja sagen können, also gut, in Afrika dürft es an die Pocken, ich habe zwar ein Serum, aber es ist intolerant, dass ich mich dort einmische. Ich gebe das Serum nicht her. Ich mische mich da nicht ein. Das sind dort krepieren, obwohl ich ein Serum habe dagegen. Würden Sie das als intolerant bezeichnen? Sagt er so viel. Wahnsinn. Nein, das ist ja nicht human und was weiß ich. Was. Da redet er sich so viel drauf. Und dann sage ich so, okay. Da reden Sie es ja. Und wenn ich sage, es gibt nur einen Weg, der zum ewigen Leben führt, und das bringe ich in die anderen Kulturen, dann reden Sie es ja auf und sagen, das ist intolerant. Das heißt ja noch lange nicht, dass die das annehmen müssen. Das ist ja genau wie ein Serum. Das heißt ja noch lange nicht, dass die das annehmen müssen, das Serum. Ich habe auch ein Serum fürs ewige Leben. Die Frage ist, wollen Sie es haben? Aber wenn Sie es haben wollen, dann ist es nur der Weg und nichts anderes. Also was ist da der Intolerant in anderen Kulturen? Letztes. Ich gehe ganz ernsthaft meinen Weg und das muss ja nicht unbedingt Jesus sein. Das ist eine super Sache. Ja, da kannst du sagen, Sie gehen ganz ernsthaft ihren Weg und tun daher ganz ernsthaft das Falsche. Ganz ernsthaft. Es gibt genug Leute, die sagen, 2 und 2 ist 4, aber es gibt auch welche, die sagen, 2 und 2 ist 5. Sie gehen ganz ernsthaft damit um, sie sagen, 2 und 2 ist 5 und gehen ganz ernsthaft ins Falsche. Und genauso ist es mit dem Evangelium. Und wir sind dann wieder beim ewigen Leben. Sie können ganz ernsthaft ihr Leben leben und ganz ernsthaft ins Verderbnis leben. Ist doch gescheiter, wenn Sie ernsthaft zum ewigen Leben gehen. Also wir sehen, das sind so Sachen, mit denen wir leben müssen in unserer Umwelt. Und wir wissen, dass dieser Glaubensgrundsatz einer der schärfsten angegriffenen Glaubensgrundsätze ist. Und wir müssen dabei bleiben. Ich sage bewusst, wir müssen dabei bleiben. Ich hoffe, jeder will dabei bleiben. Jesus ist der einzige Weg. Es gibt keinen anderen. Das ist das, was ich sage. Wenn wir eine Gemeinschaft Christi sein wollen, dann müssen wir das in der Gemeinschaft auch artikulieren. Jesus ist der einzige Weg. Es gibt nichts anderes. Alle anderen Wege führen ins Verderben. Und als letzte Möglichkeit, das zu interpretieren noch ist, ist doch interessant, wenn Sie schon von anderen Kulturen reden, dass es in allen Kulturen Opfergaben gibt. Das heißt, alle diese Kulturen glauben an eine höhere Macht. Woher haben sie das eigentlich, wenn das aus nichts wäre? Wenn ich wirklich in der Evolution sozusagen nur aus nichts entstanden bin und dann hat sich das alles weiterentwickelt, woher weiß dann dieses Nichts von einer höheren Macht, dem dann Opfer dargebracht wird? Und dann kannst du sagen, wissen Sie, Sie fahren da sicher an den Zug. Wenn Sie wissen, wo man einen Zug fährt, dann gehen Sie dort hin, wo Sie wissen, wo das steht, nämlich im Fahrplan. Und Sie diskutieren nicht, ob der Zug jetzt um 12.13 Uhr oder vielleicht um 12.16 Uhr geht. Weil wenn im Vorplan steht 12.13 Uhr, dann kann er nichts Verspätung haben. Aber normalerweise, wenn der um 12.12 Uhr fährt und Sie sind jetzt um 12.16 Uhr dort, ist das Ihr Problem, wenn Sie den Zug nicht erwischen. Dann kann ich diskutieren über den Fahrplan und sagt, nein, das darf nicht sein so. Aber über die Bibel wird diskutiert, das darf nicht sein. Im Prinzip ist die Bibel nichts anderes wie ein Fahrplan für mein Leben. Und zwar nämlich für mein Leben ins ewige Leben hinein. Und über das Interessante wird ständig, interessanterweise wird ständig diskutiert. Dauernd. Und damit wir jetzt sozusagen von den Fragen wegkommen, wollen wir jetzt uns einmal schauen, was die Bibel ist. Die Bibel ist wie Brot. Das heißt, sie ist lebensnotwendige Nahrung. Die Bibel ist wie Feuer. Das heißt, alles, was nicht heilig ist, wird aufgezeigt und verbrannt. Die Bibel ist wie Licht. Das heißt, es erleuchtet mein Inneres. Die Bibel ist wie Milch. Das heißt, sie ist ein Nahrungsmittel, das mich zum Leben bringt. Das heißt, die Milch enthält alles, was wir notwendig haben zum Leben. Das sehen wir am besten bei jedem Säugling. Jeder Säugling ist super froh, wenn er Milch kriegt. Womöglich noch die Muttermilch. Die ist überhaupt die beste. Das heißt sozusagen, der Säugling interessanterweise weiß, was gut ist für sein Leben. Wir als Erwachsene, wenn wir sagen, die Bibel ist für mich eine Milch, na spinnen, lass mal ein bisschen spinnen. Sonst ist er ja ganz ein bisschen dünn, aber sonst spinnt er. Also, nächstes. Die Bibel ist wie Honig. Honig und Honig sein. Honig, wie ihr wisst, ist es aufbauen. Und vor allem nicht nur, dass es nährt, sondern es ist süß. Kann man nicht gern so was Süßes? Das ist fast so. Und genau das ist wichtig, dass uns die Bibel auch wirklich zur Süße wird. Das ist richtig einen Geschmack kriegen. Und das ist das, was ich gestern gesagt habe. Die Bibel ist nicht nur da drin, sondern die Bibel ist auch in meinem Inneren als Empfindung, als Gefühl. Wir müssen beides verbinden. Wissen mit Hirn, Brainstorming sozusagen, und gleichzeitig auch Bauchstorming. Also beides ist wichtig. Ich weiß nicht, ob es damit gibt. Keine Ahnung. Okay. Gut. Aber noch etwas. Die Bibel ist toll. Es ist wie ein Schatz. Das heißt, es ist mein Schatz. Warum ist er mein Schatz? Also, weltlich gesehen ist mein Schatz dort. Aber die Bibel ist mein innerer Schatz als solches. Nämlich, dass ich habe da wirklich Gewinn. Ich habe in der Bibel den größten Gewinn, den ich für mich nehmen kann. Das deshalb ist er mein Schatz. Er gibt mir alles, was ich brauche. Ja, und das ist jetzt etwas unangenehmer. Die Bibel ist ein Spiegel. Er zeigt mir nämlich, wie ich bin, und damit zeigt er mir auch einen Maßstab. Und das ist oft peinlich. Also ich bin ein peinlicher Typ vor dem Spiegel. Weil ich eigentlich nie das wirklich erreiche, was in der Bibel steht. Aber Problem damit. Aber das sagt Gott, ich vergebe dir und ich ziehe dich immer ein Stückchen weiter. Du kommst ans Ziel deshalb, weil ich dich ziehe. Nicht, weil du so gut bist. Ja, und das nächste ist auch wieder. Das habe ich früher mal gesungen, jede Menge. Aber ist ein super Lied, Mendelssohn hat das geschrieben. Die Bibel ist wie ein Hammer. Ist nicht das Wort wie ein Hammer. Jeremia ist es. Eigentlich, das kindert man mir so, da kann ich Klavier spielen. Da kann niemand Klavier spielen gescheit. Wenn einer Klavier spielen kann gescheit und das lernt, ist Sinn sein. Das ist ein super Lied. Okay, gut. Aber das ist nur so nebenbei. Die Bibel ist mein Schwert. Das heißt, ich habe hier etwas, womit ich mich auch verteidigen kann. Und das Letzte, die Bibel ist mein Samen. Ich kann ihn nämlich ausstreuen, diesen Samen. Und das ist auch etwas ganz Wichtiges, dass ich das ausstreuen kann. Und von all diesen Beispielen, das sind insgesamt sind das 10 Beispiele. 10 ist immer gut, ne? 10 Beispiele ist das insgesamt. Und jetzt stelle ich euch eine ganz persönliche Frage. Für euch, die Frage habe ich mir schon längst gestellt. Also es hat nicht nur für mich auch. Was ist mir die Bibel von all diesen Beispielen? Das heißt nicht, du musst alle gleichzeitig haben. Aber ein paar sind nicht schon. Oder zumindest eins. Was ist von dir sozusagen von allen diesen Beispielen am wichtigsten in der Bibel? Du kannst dich jetzt sozusagen damit beschäftigen. Sagen, was ist sie für mich? Ja, gehen wir zum nächsten. Hier wird sozusagen jetzt der Vergleich gezogen der Gläubige und die Bibel. Sozusagen, der Gläubige und die Bibel haben eine Korrelation miteinander. Sie haben eine Verbindung. Die Frage ist, was ist jetzt für den Gläubigen die Bibel? Oder wie steht der Gläubige mit der Bibel? Ja? Und da können wir jetzt wiederum aus der Bibel ganz exakte Antworten kriegen. Ganz exakte Antworten. Nämlich, der Gläubige ist ein Kriegsmann und die Bibel ist sein Schwert. Steht beides in der Bibel. Und der Kriegsmann meint man jetzt nicht, dass ich jetzt hinausgehe sozusagen und, so wie ich es manchmal zeige, und mit der Bibel jetzt da, alle niederbibel, ne? Dass ich jetzt da gehe zur Susanne und sage, und wenn du das nicht glaubst, patsch, da kriegst du auch nicht drauf. Und du überhaupt, du musst patsch, ne? Also, das ist uninteressant, so etwas meine ich jetzt nicht. So einen Kriegsmann meine ich nicht. Sondern wir sind aber einfach, und der Jay weiß das sicher noch besser wie alle anderen, er steht in einem Kriegsgebiet. Wir sind in der Welt in einem Kriegsgebiet, das ist ganz normal. Denn wir werden angegriffen. Ganz klar. Und deshalb ist die Bibel auch mein Schwert. Der Gläubige ist ein Seemann und die Bibel ist der Samen. Ihr seht schon, alles das, was ich vorher gesagt habe, ist jetzt also dann noch zusätzlich erklärt für den Einzelnen. Das heißt, wenn ich der Seemann bin, und da gibt es, haben wir gestern erst gehabt, gell? Sandra, dieses Gleichnis mit vom vierfachen Ackerfeld mit dem Samen. Samen, und die Bibel, ich bin der Seemann und die Bibel ist der Samen. Ich kann es sozusagen austeilen, aber mehr brauche ich schon nicht tun. Ich brauche nur austeilen. Alles andere schenkt Gott. Der Gläubige ist ein Gefäß und die Bibel ist das Mittel zu dessen Reinigung. Das ist auch etwas ganz Wesentliches. Wir müssen uns praktisch ständig reinigen. Und die Bibel ist der Maßstab dazu, damit ich weiß, wo ist mein Level zur Reinigung. Der Gläubige ist ein Diener Christi. Und woher nimmt er die Kraft? Was ein Diener sein kann, das kann er nur aus der Bibel nehmen. Und dort kriegt er die Kraft. Letztendlich, woher nahm Jesus Christus die Kraft? Von seinem Vater, und das ist praktisch, Anführungszeichen, die Bibel. Ne? Durch den Heiligen Geist. Das ist auch der Grund, warum wir unbedingt den Heiligen Geist brauchen, weil sonst könnten wir die Kraft nicht haben. Insofern haben die Zeugen Jehovas sehr unrecht, wenn sie reden auch vom Heiligen Geist als Kraft. Aber das heißt nicht, es ist die Kraft, sondern er wirkt die Kraft, das ist der Unterschied. Sie haben praktisch, nicht der Heilige Geist ist die Kraft, sondern der Heilige Geist wirkt Kraft in uns. Ruhe. Der Gläubige ist ein Prediger. Und was tue ich? Was ist meine Botschaft? Wie man. Wie viele Stellen wollt ihr noch haben? Ist klar. Das heißt, wenn ich ein Prediger bin, dann kann ich sozusagen auch nur mit der Bibel predigen. Sonst bin ich ein falscher Prediger oder ein falscher Prophet. Und das ist etwas, was wir eigentlich nicht gern haben. Ne? Der Gläubige ist ein Arbeiter und die Bibel ist das Werkzeug. Letztlich wieder eine persönliche Frage. Was bin ich von allen diesen Eigenschaften? Was bist du von allen diesen Eigenschaften? Wozu gebrauchst du die Bibel? Das sind wirklich persönliche Fragen, die ich mir stellen muss, um wirklich im Glauben zu wachsen. Und damit wir sozusagen auch eine Anleitung haben, wie wir mit der Bibel umgehen sollen, dann machen wir jetzt eine kleine Schau. Wie sollen wir mit der Bibel umgehen? Wie sollen wir mit der Bibel umgehen? Und warum ich das zum Schluss mir aufgehoben habe, ist klar. Denn die Bibel ist das Buch, das am meisten angegriffen wird. Der zweite Glaubensgrundsatz wird von Anfang an angegriffen und bis heute und bis zum Ende der Welt wird angegriffen werden. Und das heißt, wie gehe ich damit jetzt um, damit ich allen diesen Angriffen widerstehen kann? Im Grunde genommen ist immer das beste Beispiel, ist immer Jesus Christus. Wenn er angegriffen wurde, hat er prinzipiell mit der Bibel gehandelt. Er hat nie seine eigene Meinung oder irgendwas dazu gesagt. Er hat immer gesagt, es steht geschrieben. Oder so sagt es mir mein Vater. Was ich vom Vater höre, das sage ich. Was ich vom Vater sehe, das tue ich. Das ist das, wie wir umgehen. Das heißt, wie gehen wir um mit der Bibel? Also wir sehen, wir haben jetzt einmal die Bibel. Na gut, das Erste ist einmal klar, was wir machen müssen, wir müssen lesen. Logisch. Wenn ich die Bibel nicht lese, dann überhaupt keine Chance. Aber ihr seht schon, jetzt gibt es eine Teilung. Lesen und lesen ist nicht lesen. Okay, das heißt, ich muss zuerst einmal das Ganze auch verstehen. Logisch. Ich muss das Ganze einmal verstehen. Naja, wie viele von uns, und ich muss mich ja nicht ausschließen, wie am Anfang, ich war so, was heißt das, was steht da drin, ich will es verstehen, keine Ahnung. Wenn ich nur mit menschlichen Gedanken herantrete an die Bibel, werde ich die Bibel nicht verstehen können. Weil die Bibel nicht allein menschliche Gedanken hat, sondern die Bibel hat göttliche Gedanken. Und was sagt schon Jesaja? Von Gottes Gedanken, seine Gedanken sind höher als unsere Gedanken. Nicht? Ist ganz klar. Das heißt also, ohne, was heißt das schon wieder? Ohne Gottes Gedanken, die durch den Heiligen Geist gegeben werden, kann ich das Ganze nicht verstehen. Das heißt, es wundert mich nicht, wenn viele Menschen die Bibel lesen und sie nicht verstehen. Weil ohne Geist geht das einfach nicht. Das heißt, ich muss zuerst einmal ins Gebet. Wenn ich was nicht verstehe, dann sage ich, ja, Blödsinn, schlecht geschrieben oder was auch immer, falsch interpretiert oder was auch immer, uninteressant, sondern ich muss auch ins Gebet gehen und sagen, Herr, hilf mir. So wie Nehemia, Herr, hilf. Ins Gebet. Und dann ist es eine irrsinnige Arbeit, die Dagmar weiß, was das für eine Arbeit ist, die Auslegungsarbeit. Das ist eine irre Arbeit. Weil es nutzt dir nämlich nichts, wenn du nur einen Vers auslegst. Du hast einen Vers, kannst du eigentlich in den meisten Fällen alles eininterpretieren und alles herausinterpretieren. Es geht immer um den Zusammenhang. Man gestern auch wieder gehabt, Sandra, gell? Den Zusammenhang. Ich habe mir eine Frage gestellt und habe gesagt, aus dem kann ich das nicht erkennen, du musst dort anfangen zu lesen. Dort, wenn du das verstanden hast, was dir eigentlich die Geschichte ist, und da ist gegangen um die Geheimnisse des Reiches Gottes, war die Frage. Und erst wenn sie sozusagen klar ist, was die Geheimnisse Gottes sind, dann kannst du das alles andere erläutern. Und damit ist es eigentlich klar geworden, damit was mit der Mutter und so ist. Dann war es ganz klar, ne? Okay. Also die Auslegungsarbeit ist eine irrsinnige, eine echte Arbeit. Das heißt, im Gebet ist mir einmal klar, dass Gott der Autor ist und nur er mir die Auslegung geben kann. Niemand anderer kann mir die Auslegung geben, außer ihm. Oder ich mache mir meine eigene. Dann ist es aber keine Exegese, Exegese ist Auslegung, sondern dann ist es eine Eisegese, eine Hineinlegung. Und das ist verkehrt. Ich soll ja nichts in die Bibel einlegen. Sondern ist etwas aus der Bibel ausgehört. Ne? Okay. Und dann ist ganz wichtig, das, was wir gestern zum Beispiel gemacht haben mit der Sandra, den Gesamtzusammenhang. Wenn ich nur irgendeinen kleinen Teil hernehme und wenn ich sage, und da, sie war ja fast ein bisschen entsetzt, dass das so da steht. Ne? Eigentlich bin ich cool geblieben, oder? Ich hoffe zumindest, ich bin cool geblieben. Also, das muss man dann erläutern. Kein Problem, Gesamtzusammenhang. Zum Beispiel, das ist auch etwas, was ich ja gestern gesagt habe, für wen ist das gesagt? Ich kann nicht alle Aussagen für alle Menschen nehmen. Sondern es ist einmal zuerst wichtig, was hat Jesus zu wem gesagt und warum hat er das gerade so gesagt und nicht anders? Deswegen habe ich mich gefragt, zu wem redet er eigentlich? Da steht Volk dann dort, zu wem redet er? Was ist das für ein Volk? Und der Volk schon, Nationen und so. Erst später sind wir dann, das sind eigentlich Juden. heißt, zu Juden wird anders geredet wie zu Christen. Jesus hat im Prinzip nur zu Juden geredet. Daher redet er von Haus aus nur im hebräischen Denken. Das ist schon mal von Haus aus schier. Wenn ich jetzt sozusagen dieses hebräische Denken auf das christliche Denken umwandle, habe ich schon Fehler. Das geht nicht so einfach. Also okay, damit sind wir mal da. Gehen wir zum nächsten. Das ist das, was man überhaupt nicht will. Wenn du es schon willst, ist schon gut. Dann hast du schon eine Hilfe. Lesen, verstehen und dann sollst du gehorchen. Gehorchen. Was heißt eigentlich gehorchen? Gehorchen heißt, sich beugen unter das Wort. Auch zu sagen, Herr, ich verstehe das nicht, aber weil du die Wahrheit bist, stimmt es. Ich kann es nur noch nicht. Und du wirst mir es zu deiner Zeit schon schenken. Hab Geduld. Das heißt, es ist ganz wichtig, auch wenn ich das nicht gleich verstehe, das ist ja meistens, warum wir dann den Hut drauf haben, wenn ich es nicht gleich verstehe, ist es noch immer so, dass ich sage, ich verstehe es nicht, aber ich möchte zu dem stehen. Das ist die Wahrheit. Daher gehorche ich dem Wort und wenn es sein muss, dann tue ich es auch, aber wenn ich es nicht verstehe. Und das ist besonders schwierig. Wer tut schon gern was, wenn er es nicht kapiert? Und da denke ich immer speziell an die Kinder. Die Mama sagt, mach, putz dir die Hände oder wasch dir die Hände. Und der sagt, warum? Sind eh nicht dreckig. Sind zwei schwarze Fingernägel, ob es nicht dreckig. Spielt ja keine Rolle. Also gerade Kinder würden das sofort sagen, ich verstehe es nicht, aber wenn es die Mama sagt, mach es. Damit es auch Ruhe gibt. Also wir sind, und letztendlich, wir sind Kinder Gottes. Aber wir sollen es nicht machen, damit er da Ruhe gibt, weil er gibt auch keine Ruhe. Er wird die immer wieder pusseln. Immer wieder sagen, wasch dir die hin, wasch dir die hin, wasch dir die hin. Okay, also das heißt, beugen unter sein Wort und dann natürlich sollen wir es tun. Ist auch klar. Dann sollen wir es natürlich auch tun. Und damit sehen wir schon, es sind zwei Seiten. Das eine ist das, was ich kapiere, das andere ist das, was ich tue. Und oft ist das, was ich kapiere und das, was ich tue, sehr diskrepanzmäßig. Das heißt, das stimmt oft nicht überein. Wenn ich alles das tun soll, was ich verstehe, da bin ich weit hin. Weit, sehr weit hin. Und wir haben sogar einen Bekannten, der zu mir hat gesagt, jetzt Sascha, da zähl mir nichts aus der Bibel, sonst muss ich noch mehr tun. Solche Aussagen kriegst du. Weil das wird dann plötzlich groß. Und dann hast du, jetzt muss ich es tun, das will ich aber gar nicht. Ne? Jetzt habe ich es verstanden. Nein, da zähle ich mir nichts mehr, ich will gar nichts mehr verstehen, weil da muss ich nichts mehr tun. Dann bin ich sozusagen befreit von allem. Ne? Entschuldigt, genau, nicht geht. So Entschuldigung schreibt Gott nicht, sage ich dir gleich. Okay, das heißt, gehen wir zum letzten Punkt jetzt. Das heißt, lernen laut Bibel. Was heißt das? Lernen laut Bibel, das heißt, sein Verhalten dauerhaft und sichtbar ändern. Lernen laut Bibel heißt, sein Verhalten und seinen Charakter dauerhaft sichtbar ändern. Das heißt, im Grunde genommen müsste bei dir irgendwann einmal sichtbar werden, dass du dich dauerhaft veränderst. In deinem Verhalten und in deinem Charakter. Und oft ist es so, ich kann das wiederum nur von mir her so sagen, ich merke das oft gar nicht, dass ich mich verändere. Ich habe gemeint, das ist eh schlimmer. Diejenige, die es merkt, ist interessanterweise die Dame. Die sagt, du hast dich jetzt ganz verändert. Und ich denke mir, was natürlich dazu da ganz viel. Bin eh immer normal. Das ist ja das Schöne, dass andere dann erkennen, dass du dich veränderst. Du musst ja nicht selber sagen, schau, wie ich mich verändert habe, ah, gut und so. Ne? Ist viel gescheiter, wenn ein anderer das sagt. Ne? Ist viel besser. Das heißt also, wir sehen hier dauerhafte und sichtbare Veränderung des Verhaltens und des Charakters. Das heißt, es geht vom Wissen zum Wollen und dann zum Tun. Den umgekehrten Weg gibt es nicht, vom Tun zum Wollen zum Wissen. Den gibt es nicht. Du kannst, musst zuerst was verstehen, dann sagst du ja, okay, das will ich und dann tust du es. Das ist eine Einbahn. Es gibt nicht einen anderen Weg. Was haben wir zuerst gesagt? Jesus ist der einzige Weg. Ne? Es gibt keinen anderen. Das heißt, wenn ich nur Wissen anhäufe und nicht zum Tun komme, dann habe ich nicht gelernt, laut Bibel. Ja, dann habe ich keine Veränderung. Daher ist Glaube ist eine Reaktion. Glaube ist eine Reaktion. Was heißt das wiederum? Das heißt, wenn ich es verstanden habe, muss ich darauf reagieren. Das heißt, mein Glaube ist ein Reagieren auf das, was Gott gibt. Daher ist Glaube eine Reaktion. Damit ist aber klar, was Unglaube ist. Unglaube heißt, ich reagiere nicht. Und deshalb, auf einen Glauben nicht zu reagieren, ist eigentlich unlogisch. Das heißt, die meisten Menschen leben in Bezug auf Gott unlogisch, weil sie nicht reagieren. Sie reagieren nicht darauf. Und daher sind sie auch im Unglauben. Und erweisen dadurch auch Gott nicht die Ehre. Und das ist eigentlich unser Kampf. Und genau das sagt der zweite Glaubensgrundsatz aus. Wir bekennen uns göttlichen Inspirationen der ganzen Heiligen Schrift, ihrer völligen Zuverlässigkeit und Irrtumslosigkeit und der Autorität in allen ihren Aussagen. Deshalb möchte ich euch wirklich, deswegen habe ich so viele praktische Beispiele heute gebracht, weil das der Glaubensgrundsatz ist, den wir am meisten in unseren Gesprächen brauchen. Weil der am meisten angegriffen wird. Gott helfe uns, dass er uns immer wieder aufs Neue Mut macht, sich diesem Kampf zu stellen.